Das Thema der heutigen Predigt ist Jakobs Ringen mit Gott. Und um das zeitlich ein bisschen einzuordnen, es ist so, dass Jakob, der hat ja, das haben bestimmt schon einige mitbekommen, ne, hier seinen Bruder Esau betrogen, indem er ja, sich verkleidet hatte und das Erstgeburtsrecht, das Esau übergeben wollte, ja, erschlichen hat, indem er sich selber als Esau verkleidet hatte. Und nachdem das passiert ist und Esau ihn töten wollte, ist Jakob geflohen und hat bei Laban gelebt und hat dort auch geheiratet und Kinder bekommen, Vermögen erworben. Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo er bei Laban sich nicht mehr wohl gefühlt hat. Ne? Sie waren unzufrieden mit den, ja, mit dem Verhältnis zu ihrem Vater, auch die Frauen von Laban. Und die sind dann von Laban geflohen, wobei das jetzt keine Flucht war wie bei Esau, dass Laban ihn umbringen wollte, sondern einfach sie hatten ja kein Interesse mehr, bei diesen zerrütteten Familienverhältnissen bei Laban zu bleiben und sind dann ja weggezogen von Laban. Der ist auch hinterher, aber der Herr hat mit Laban gesprochen, dass er nichts Böses zu Jakob sprechen soll und hat Jakob dann beschützt und dann hat Laban mit Jakob einen Bund geschlossen, dass die beiden sich nichts Böses tun gegenseitig und haben einen Stein zur Erinnerung aufgestellt. Und das Ringen mit Gott findet jetzt nach der Flucht von Laban statt und vor der erneuten Begegnung mit Esau. Und zunächst mal können wir lesen in Genesis 32, 10 bis 13. Und Jakob sprach: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast, denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa kommt und mich schlägt, die Mutter samt den Kindern. Du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun und deine Nachkommen zahlreich machen, wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Also was wir hier in dem Gebete sehen, dass Jakob also vor der Begegnung mit Esau hat, unmittelbar davor ist, dass er richtige Todesangst vor seinem Bruder immer noch hat. Er war jetzt einige Zeit bei Laban, aber er hat immer noch richtige Angst davor, dass Esau ihm Böses tut und Esau ist auch mächtiger als Jakob von der Anzahl an Männern, die er bei sich führt. Und hier sehen wir also Jakobs Ringen und Jakobs Hoffen darauf, dass Gott ihn segnet und dass Gott diese ja, menschlich zerrüttete Beziehung so wiederherstellt, dass Esau ihm nichts Böses tut. Also man sieht ja auf jeden Fall, dass Jakob die Hoffnung hatte, auch wenn man vielleicht mit Menschen Probleme hat und zerrüttete Beziehungen hat, dass durch Gebet das wieder hergestellt werden kann und dass Gott einen segnen kann und man auch in zerrütteten Verhältnissen ja, wieder miteinander zurechtkommen kann, wenn der Herr eingreift. Und Jakob hat das ja im Grunde genommen auch schon bei Laban erlebt, der ihm nachgejagt ist und der auch keine wirklich guten Absichten am Anfang gehabt haben dürfte. Und in der Nacht vorher sehen wir dann, dass Jakob blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam, und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk, und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Also hier begegnet jetzt Jakob in dieser Nacht, bevor Esau begegnet, einen Mann, und der Jakob ist so auf den Kampf fokussiert, der ist so darauf ja, versessen, nicht aufzugeben, dass er dieser Mann ihn nicht überwältigen kann, einerseits, aber andererseits sehen wir auch, dass dieser Mann eigentlich wesentlich stärker ist, denn wir haben hier gesehen, dass er lediglich nur sein Hüftgelenk berührt hat und daraufhin war das Hüftgelenk von Jakob schon verrenkt. Ja? Also wir sehen einerseits, dass Jakob diesen Mann nicht gehen lässt, dass er ihn nicht einfach fortgehen lässt, aber andererseits auch, dass dieser Mann im Grunde genommen ihm überlegen ist körperlich. Und dieser Kampf jetzt, ne, den wir sehen, der geht dann weiter und der Mann sagte, da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Also hier sehen wir, dass dieser Mann, dem Jakob begegnet ist, das ist kein gewöhnlicher Mann. Ne? Also keiner von uns, denke ich, würde auf die Straße gehen und einfach anfangen, irgendwelche Leute festzuhalten und sagen, ich lasse sie jetzt nicht gehen, bis sie mich gesegnet haben. Jakob hat in dem Mann etwas erkannt, dass dieser Mann kein gewöhnlicher Mann ist, sondern ein Mann ist, von dem man Segen empfangen kann. Eine Person ist, von dem man Segen empfangen kann. Und weil ihm das so wichtig war, diesen Segen zu bekommen, hat er darum gekämpft. Und hier sehen wir nochmal den Unterschied, wie er erstmal hat er ja, als er von Esau den Segen gestohlen hat, das durch Tücke bekommen, indem er sich verstellt hat. Hier aber kämpft Jakob um den Segen. Hier möchte er den Segen nicht also durch List oder so haben, sondern man sieht, dass er ehrlich darum ringt, Segen zu bekommen und von dem Mann gesegnet zu werden. Und dieser Mann, der fragt ihn jetzt, da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Und er sagte, Jakob. Also, der Name Jakob, der ist für uns ein ganz gewöhnlicher Name. Allerdings, Jakob bedeutet, wenn wir das hier uns mal anschauen, nicht einfach nur so wie Bruder Jakob aus dem Lied, was wir kennen, echt, wo wir keine Bedeutung drin haben, sondern hat eine Bedeutung im Hebräischen und hat quasi hier eine zweideutige Bedeutung. Die erste Stelle können wir nachlesen in Genesis 25, Vers 26. Da steht, und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 16 Jahre alt, als sie geboren wurden. Jetzt vielleicht? Ja. So, jetzt geht's doch. Gut, also das war die Stelle, wo Jakob gebetet hat, dass Gott seine Begegnung mit Esau segnen würde. Dann haben wir hier, wo Jakob mit dem Mann ringt. Und weil er zu dem Mann sagt, dass er ihn loslassen soll. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, wo wir stehen geblieben waren. Also der Mann fragt jetzt Jakob, was ist dein Name? Und der Name Jakob, der hat also eine Doppeldeutigkeit im Hebräischen. Hier habe ich das mal versucht aufzuzeigen. Der erste Vers ist also Genesis 25, 26. Dort steht geschrieben, und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Also was wir jetzt hier sehen ist, ich denke, man kann vielleicht so ein bisschen erkennen, dass das gleich aussieht. Ne? Das sind die gleichen Buchstaben. Hier, das ist das Wort für Ferse von Esau, die er hält. Und hier, das ist dann der Name Jakob. Also quasi derjenige, der die Ferse hält, könnte man das übersetzen. Das ist die eine Bedeutung, die man wahrscheinlich von der Mutter her in Jakob rein interpretiert hat. Aber der gleiche, also Laut quasi, der gleiche Klang ist auch gegeben für das Wort, das wir jetzt hier zum Beispiel in Genesis 27, 36 sehen. Da steht geschrieben, da sagte er, also das ist jetzt Esau, der redet, nachdem Jakob den Segen ergaunert hat quasi, nicht? Also indem er sich verkleidet hat, da sagte Esau, heißt er darum Jakob, weil er mich nun schon zweimal betrogen hat. Mein Erstgeburtsrecht hat er genommen und siehe, jetzt hat er auch meinen Segen genommen. Und er sagte, hast du mir keinen Segen aufbehalten, zu seinem Vater dann, zu Isaak. Und hier sehen wir jetzt also nochmal, dass das wieder genau gleich aussieht. Ne? Hier, das ist einmal Jakob und hier ist, dass er ihn schon zweimal betrogen hat. Also Esau sagt hier Jakob und hier ist der Betrug, dass sehen wir, ist ebenfalls das gleiche Wort. Also Jakob kann anklingen sowohl als Betrüger, als auch als Fersenhalter. Und das ist natürlich, als der Mann mit ihm ringt, jetzt geistlich gesehen in gewisser Weise von Bedeutung, denn wir sehen ja auch bei Abraham und so, dass Gott öfter die Namen von Menschen geändert hat, um etwas auszudrücken. Und ja, wenn wir hier nochmal zurückgucken, was da passiert ist, wieso hat Jakob den Namen Betrüger gehabt? Ne, das können wir nochmal nachlesen. Dort war auch seine Mutter dran beteiligt, Rebekka. In Genesis 27, 6 bis 13 steht geschrieben, da sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau so reden hören, bring mir ein Wildbret und bereite mir ein Leckerbissen, dass ich esse und dass ich dich vor dem Herrn segne, bevor ich sterbe. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme, in dem, was ich dir auftrage. Geh doch zur Herde und hole mir von dort zwei Ziegenböckchen. Und ich will sie zu einem Leckerbissen für deinen Vater zu bereiten, wie er es liebt. Dann sollst du es deinem Vater bringen, dass er isst, damit er dich vor seinem Tod segnet. Da sagte Jakob zu Rebekka, seiner Mutter, siehe, mein Bruder Esau ist ein behaarter Mann und ich bin ein glatter Mann. Vielleicht betastet mich mein Vater, dann wäre ich in seinen Augen wie einer, der Spott mit ihm treibt und würde Fluch auf mich bringen und nicht Segen. Seine Mutter aber sagte zu ihm, dein Fluch komme auf mich, mein Sohn, höre nur auf meine Stimme und geh und hole mir. Ja, also bei diesem Betrug war auch Rebekka massiv als Initiatorin mitbeteiligt gewesen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, welche Folgen dieser Betrug damals auch hatte für Jakob und für Rebekka, nachdem Jakob also seinen Vater Isaak betrogen hatte und den Segen bekommen hat, ist es so, dass Esau, hier steht geschrieben in Vers 42 in Genesis 27, als nun Rebekka die Worte ihres ältesten Sohnes Esaus berichtet wurden, da sandte sie ihn hin, rief ihren jüngeren Sohn Jakob und sagte zu ihm, siehe, dein Bruder Esau will an dir Rache nehmen und dich erschlagen. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme und mache dich auf. Flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib einige Tage bei ihm, bis der Grimm deines Bruders sich wendet, bis der Zorn deines Bruders sich von dir abwendet und er vergisst, was du ihm angetan hast. Denn ich will hinsenden und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euch beide an einem Tag verlieren? Also, als erstes natürlich muss Rebekka jetzt ihren Sohn, wir können auch vorher lesen, dass also Isaak, der mochte Esau lieber, weil er ihn Essen gebracht hat und frisches Fleisch erjagt hat, aber Rebekka mochte Jakob lieber. Und Rebekka muss jetzt ihren geliebten Sohn also wegschicken und wird von ihm getrennt. Ja? Die Bibel zeigt uns also hier, dass die Sünde hat immer Konsequenzen in unserem Leben, gerade wenn wir Kinder Gottes sind. Und hier ist jetzt die Konsequenz, also durch die Sünde, die Rebekka gemacht hat, so dass sie ja Isaak nicht geehrt hat, indem sie hier so einen Betrug hinter seinem Rücken gestartet hat, musste sie ihren Sohn fortschicken. Und es ist so, wenn wir jetzt weiterlesen, wir sehen hier, dass Rebekka zu Jakob gesagt hat, dass er einige Tage zu Laban gehen soll, bis sich Esau beruhigt hat. Und dann würde Jakob wieder zurückkommen können und sie würden wieder eine Familie quasi sein können und sie wird ihren Sohn wiedersehen. Aber in Genesis 31, Vers 41 können wir lesen, dort redet Jakob mit Laban über seine Zeit, die er bei ihm war. Und dort steht geschrieben, 20 Jahre bin ich nun in deinem Haus gewesen, 14 Jahre habe ich dir für deine beiden Töchter gedient und 6 Jahre für deine Herde und du hast meinen Lohn 10-mal verändert. Also wir sehen, Rebekka hatte quasi Jakob zur Sünde angestiftet, ja, und hatte dann mit Katastrophe ausgelöst in der Familie. Esau wollte seinen Bruder dadurch töten, nicht, weil er den Segen auf diese Art und Weise ergaunert hatte. Und Rebekka hatte dann gedacht, ja, ich schicke Jakob ein bisschen weg, und dann wird alles wieder gut werden und dann kann er wieder zurückkommen für vielleicht ein paar Monate oder so, einige Tage. Aber tatsächlich ist es so, dass die 20 Jahre ist Jakob nicht zurückgekommen. 20 Jahre war Jakob weg gewesen. Und was wir hier in Genesis 35, 27 bis 39 dann sehen können, ist, dass Jakob, der kommt eines Tages wieder zurück zu dem Ort, an dem sein Vater ist. Hier steht geschrieben, und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kirjat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak sich als Fremde aufgehalten hatten. Und die Tage Isaaks waren 180 Jahre. Und Isaak verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern, alt und der Tage satt, und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Ja, wer wird hier nicht erwähnt? Rebekka, nicht? Also in der Bibel wird nach dieser Begebenheit nicht mehr erwähnt, was mit Rebekka passiert ist. Hier wird nur erwähnt, dass als Jakob dann zu seinem Heimatort zurückkehrt, dass er seinen Vater nochmal sieht, aber nicht, dass er seine Mutter jemals wieder gesehen hat. Also vielleicht hat Rebekka ihren Sohn, bevor sie gestorben ist, nie mehr wiedergesehen. Aber da sehen wir auch so, wenn wir als Christen wie Rebekka, die ja eine gläubige Frau war, sündigen, kann das unser Leben vielleicht zerstören. Rebekka hat vielleicht ihren Sohn nie wieder gesehen, aber jetzt kann Rebekka Jakob wiedersehen im Himmel, nicht? Jetzt sehen die sich wieder, Jakob und Rebekka. Aber also so ist es auch bei uns als Christen, wenn wir sündigen, der Herr, der hat uns errettet und erkauft, und wir werden auch niemals in verloren gehen, aber auf dieser Welt können diese Sünden schon schwere Folgen für uns haben. Ja, Und jetzt kommt die Stelle also, wo der Mann wieder mit Jakob spricht. Kommen wir wieder zurück zu der Stelle. Wir hatten gesagt, Jakob hat gesagt, ich heiße Jakob. Könnte man übersetzen mit, ich heiße Betrüger. Ja, das ist, und Name ist ja auch sowas wie, sein Name ist. Das ist auch sowas wie die Beschreibung des Charakters. Und jetzt wird dieser Charakter verändert. Ja, da spricht der Mann in Genesis 29 hier, also in Kapitel 32, Vers 29, da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und was wir jetzt hier sehen ist, dass der Mann Jakob einen anderen Namen gibt, der deutlich positiver ist, Israel. Also wenn wir uns das hier angucken, ich habe es ein bisschen markiert, Israel hat das Wort Zarah da drin und das Wort Zarah heißt kämpfen. Das Jod hier quasi, also der blaue Buchstabe hier, das Jod heißt eigentlich nur, dass das nicht abgeschlossene Handlung ist, sondern dass die Handlung fortwährend ist. Es gibt im Hebräischen mehr oder weniger den Unterschied zwischen etwas, was fertig gemacht wurde und etwas, was immer wieder passiert. Und das ist nur die Markierung, dass diese Handlung, dass Gott immer wieder kämpft. Also Israel wird meistens als Streiter Gottes bezeichnet. Wenn man das allerdings von anderen Wörtern ableitet, dann würde es wahrscheinlich eher sowas heißen, vielleicht wie Gott streitet. Also es könnte beides sein. Es könnte heißen Streiter Gottes oder Gott streitet. Aber auf jeden Fall hat Jakob jetzt erstens den Namen Gottes in seinem Namen drin und zweitens halt als Kämpfer. Ja, entweder, dass Gott für ihn kämpft oder dass er für Gott kämpft. Aber auf jeden Fall ist das Konzept also Kämpfen und Gott in seinem Namen drin. Und wir haben hier auch, also das ist bei mehreren Sachen, leider ist das jetzt hier, weil das so schräg ist, vielleicht nicht so gut sichtbar. Aber dieses Prinzip ist bei vielen Namen in der Bibel. Ja, also die biblischen Namen haben meistens eine Bedeutung und, also eigentlich haben alle eine Bedeutung. Und das ist jetzt zum Beispiel auch so, wie wir beim Namen Ismael sehen können. Den kennen wir alle, den Namen Ismael, nicht? Das war ja der Onkel von Jakob. Also dort ist es auch so, wir haben ein Wort, das heißt Shama, hören. Und dann haben wir hier wieder dieses Jod, das zeigt, das passiert immer und immer wieder. Dann haben wir das Wort Shama, hören. Und El, das ist Gott, die Abkürzung für Gott quasi, es gibt Elohim und El. Und das wird dann heißen hier, Gott hört. Also Ismael ist Gott hört und Israel, darum könnte durchaus sein, Gott kämpft oder ja, Streiter Gottes übersetzen manche den Namen Israel. Und ja, wenn man sich allgemein dafür interessiert, nicht, weil in der Bibel ja alle Namen eine Bedeutung haben, da könnte man zum Beispiel, auch wenn man jetzt nicht Hebräisch oder so extra lernt, kann man in der Elberfelder Studienbibel nachgucken, wenn man mal Interesse daran hat. Oder es gibt auch ein Namenslexikon dazu, das kann man so ein biblisches Namenslexikon nachgucken. Das ist manchmal ganz interessant zu gucken, was die Namen heißen, aber oft sind das auch in den Fußnoten bei den, also in den Bibeln von den wichtigsten Namen die Bedeutung der Namen angegeben. Ja, jetzt zu dem Punkt, dass Jakob gekämpft hat und dieser Mann, das haben wahrscheinlich einige schon sich gedacht, das ist Gott gewesen, mit dem er gekämpft hat, nicht? Denn es war ja auch hier in dem Vers, können wir nochmal lesen, da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und überwältigt. Und hier, also Jakob hat überwältigt. Das Lustigste ist jetzt also, das hört sich schon verrückt an fast, ich habe mal einen YouTube-Ausschnitt gesehen, da hat ein Islamist diese Stelle quasi besprochen und er hat sich darüber lustig gemacht, dass in der Bibel steht, dass Jakob Gott besiegt hat. Ja, also der hat überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich ging, ja. Das ist ja nicht so, dass Gott wieder vielleicht diese Götter der Griechen oder so war, Zeus oder so, dass er auf die Erde kommt und dass Gottes Interesse ist, dann auf die Erde kommt, zu kommen, nicht? Und dann Leute zusammenzuschlagen oder so. Das ist ja überhaupt nicht das Interesse Gottes. Und ich denke, das ist offensichtlich, dass Gott es nicht nötig hat, um sich selber irgendwas zu beweisen, auf die Erde zu kommen und Menschen zu verprügeln. Dass dieser Kampf nicht dafür da war, dass jetzt irgendwie geguckt wird, ob Gott oder der Mensch stärker ist, sondern dass dieser Kampf was anderes war. Das war ein geistlicher Kampf hier. Also die haben zwar körperlich gekämpft als Symbol, aber für den geistlichen Kampf. Und Jakob hat jetzt hier gewonnen. Und wie er gewonnen hat, können wir in Hosea Kapitel 12 die Verse 4 und 5 nachlesen. Dort steht geschrieben, im Mutterleib hinterging er seinem Bruder und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen.
Er weinte und flehte ihn um Gnade an. In Bethel fand er ihn und dort redete er mit ihm.
Also hier sehen wir, was für ein Kampf das war. Ne? Jakob hat diesen Mann festgehalten in dieser Not, in der er war, in der er wusste, dass möglicherweise sein Tod droht, ja, weil Esau ja ihm, so wie Jakob immer noch dachte, feindlich gesonnen war und töten wollte. Und wir sehen auch später, Esau kommt mit 400 Mann ihm entgegen. Und in dieser Not und im Vertrauen darauf, was wir ja am Anfang auch gesehen haben, als Jakob zitiert hat, du wolltest mir doch Gutes tun, Herr, und du hast doch gesagt, du wirst mich segnen und meine Nachkommenschaft reich wie den Sand ans Meer machen, den man nicht zählen kann. In dieser Not ist er zum Herrn gekommen und hat ihn gesehen und hat diesen einzigen Ausweg, den man hat, ne, in solchen Nöten, hat ihn festgehalten, den Herrn, und hat den Herrn nicht losgelassen, bis dass der Herr ihn gesegnet hat. Und wir können auch nochmal hier quasi uns vor Augen führen, er hatte den Segen am Anfang gestohlen und hier jetzt möchte er den Segen nicht einfach erstehlen, er möchte ihn ehrlich bekommen, er möchte so lange mit Gott ringen, bis Gott ihn segnet, bis er wirklich die Legitimation hat, nicht durch Betrug den Segen bekommen zu haben, sondern durch Auseinandersetzung mit Gott, durch Kampf mit Gott, was natürlich nicht heißt, dass man gegen Gott kämpft eigentlich, sondern mit Gott kämpft darum, dass man selber ein heiliger, gerechter Mensch wird vor Gott. Und Jakob wollte von Gott diesen Segen haben, dass er ja ehrlich legitimiert ist, und darum hat er mit dem Herrn gekämpft und dadurch, dass er geweint hat und gebetet hat, nicht? Und das ist auch, was der Herr Jesus sagt, dass man ohne Unterlass beten soll und dass wir darauf vertrauen sollen, dass wenn wir beten, dass der Herr unsere Gebete erhören wird und dass der Herr uns gerne segnet. Und diese Kämpfe, dieses Ringen, was wir vielleicht auch manchmal mit Gott im Gebet haben, ja, in den Kämpfen sehen wir auch, es geht Gott nicht darum zu gucken, wer stärker ist oder den einen oder anderen hier ja zu schlagen oder so, sondern es geht Gott darum, dass wir uns an ihn wenden und dass wir die Gemeinschaft mit ihm suchen. Und jetzt, nachdem also Jakob seinen neuen Namen Israel bekommen hat, fragt Jakob. Und Jakob fragte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Also jetzt hat Jakob den Segen von Gott bekommen, den er gerne wollte. Und jetzt ist dieser Segen auch legitim. Ne? Also er war vorher schon so, dass Isaak hat gesagt, man kann den Segen nicht mehr zurücknehmen. Aber jetzt kann man wirklich sagen, Gott selber hat gesagt, ich segne dich. Und jetzt hat Jakob also diese Kraft von Gott bekommen, dass er wirklich die Gewissheit, den Segen von Gott in ehrlicher Weise bekommen zu haben. Und damit aufbrechen kann zu Esau dann am nächsten Tag. Und als er dann diesen Mann nach seinem Namen fragt, sagt er, warum fragst du nach meinem Namen? Das ist eine Antwort, die wir auch noch an anderer Stelle sehen, nämlich unter anderem auch hier in Richter. Wenn wir gucken, in Richter Kapitel 13, die Verse 17 und 18, fragt der Vater von Simson auch den Engel des Herrn. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn, wie ist dein Name, dass wir dich ehren, wenn dein Wort eintrifft? Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Also das ist die Antwort des Engels des Herrn in dem Fall. Ne? Bei Jakob hat er den Namen nicht gesagt. Hier sagt er, der Name ist wunderbar. Das heißt also sowas wie, man kann den nicht fassen. Und das Interessante ist, wenn man jetzt also in Jesaja Kapitel 9 Vers 5 guckt, da steht geschrieben, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbar, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Das Interessanteste ist also hier, wir sehen auch hier wieder, dass das im Hebräischen das gleiche Wort ist, genau wie im Deutschen mit wunderbar und wunderbarer. Und das Wort hier in Jesaja 5, also Kapitel 9, Vers 5, Pele, das ist ein Substantiv. Also wunderbarer, groß geschrieben sehen wir hier, ne? Und dann kommt ein Komma. Einige Übersetzungen haben auch wunderbarer Berater stehen, aber eigentlich ist es ein Substantiv, da steht wunderbarer. Das ist also der Name. Und wir können uns natürlich vorstellen, was vielleicht passiert sein könnte. Das war wahrscheinlich, ich denke das so, das ist der Herr Jesus Christus gewesen, der auf die Erde gekommen ist, bevor er als Mensch auf die Erde kam. Und als er dann nach seinem Namen gefragt wurde, sowohl bei Simson als auch hier bei Jakob, da hat der Herr gesagt, mein Name ist wunderbar, weil der Name noch nicht offenbart werden sollte. Das war noch geheimnisvoll, das war noch ein Geheimnis. Nicht? Erst im Neuen Testament wurde offenbart, dass der also Sohn Gottes Jesus Christus, also Jesus heißen soll. Und ich denke, das kann man so interpretieren. Also das heißt, Jakob hat wahrscheinlich die Erscheinung im Alten Testament von Jesus gesehen. Und das ist auch ein Grund, warum Jakob das Ganze überlebt hat. Ja? Denn Gott hat auch an anderer Stelle gesagt, niemand kann mich sehen und leben, alle sterben, die den Herrn sehen. Und wir haben das auch an der Stelle bei Gideon, wo er den Engel des Herrn gesehen hat und Gideon Angst bekommt und denkt, oh nein, ich muss jetzt sterben, weil ich den Herrn gesehen habe. Aber Gott, den Vater, kann niemand sehen und am Leben bleiben. Aber Gott, der Sohn, konnte auf die Erde kommen und den konnten die Menschen sehen und am Leben bleiben. Und Jakob sagt dann hier in Genesis 32, 31, und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Ja, und hier haben wir jetzt wieder, er nennt diesen Namen also im Hebräischen Phnuel. Phnuel ist Gesicht, das können wir auch nochmal sehen, ne? Dieses Pnu, was wir dort im Namen Phnuel haben, das ist aus dem Hebräischen, sehen wir Panim, das ist das Gesicht. Und El, Gottes. Also dieser Ort wird jetzt das Gesicht Gottes genannt, weil er Gott dort von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Hier sehen wir nochmal das Rote hier unten, Panim und Panim. Das ist auch wieder Angesicht. Und das beschreibt einfach, was an diesem Ort passiert ist für Jakob. Das heißt, er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Also eine persönliche Begegnung mit Gott, ja. Und ich denke auch, wir können dem Herrn von Angesicht zu Angesicht begegnen, im Herrn Jesus Christus, wenn wir ins Gebet gehen und mit dem Herrn ringen. Und ich denke, dass auch wir dann innige Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Und er hat auch gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich selbst unter ihnen. Also auch hier quasi, können wir auch sagen, ist auch Phnuel in gewisser Weise. Auch hier sehen wir das Angesicht Gottes. Und auch wenn wir natürlich selber ins Gebet und ins Wort Gottes gehen, können wir das Angesicht Gottes sehen. Ja, jetzt ist der nächste Tag schon. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Phnuel vorüberkam, und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israel bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über den Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hat. Also er ist natürlich gemeint, der Engel des Herrn, oder der mit ihm gekämpft hat, der Mann, Gott, hat den Hüftmuskel Jakobs berührt. Und wir sehen also hier, Jakob hat was eingebüßt, hat von seiner körperlichen Kraft eingebüßt, aber hat geistlich den Segen empfangen, den er gerne haben wollte, und konnte nun mit dem Segen des Herrn gehen. Und jetzt kommt es zur Begegnung mit Esau. Und Jakob erhob seine Augen, und siehe, Esau kam, mit ihm 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde, und er stellte die Mägde und ihre Kinder voran, und Lea und ihre Kinder dahinter, und Rahel und Josef zuletzt. Er selbst aber ging vor ihnen her und warf sich siebenmal zur Erde nieder, bis er nahe seinem Bruder herangekommen war. Also hier sehen wir auch nochmal, nur weil Jakob jetzt den Segen Gottes hat, heißt das, also hat er erstens immer noch Angst, das heißt, auch wenn wir uns des Heils unseres Herrn Jesus Christus gewiss sein können und auch wenn wir den Segen Gottes haben, auf jeden Fall in unserem Leben, wenn wir mit dem Herrn wandeln, ja, bedeutet das nicht, dass wir nicht trotzdem noch im Fleisch Angst haben können und nicht trotzdem auch Verantwortung haben, nicht? Also vielleicht hat Jakob auch nicht unbedingt nur Angst gehabt, sondern auch sein Verantwortungsbewusstsein dafür gespürt, er hat Esau damals betrogen, er hat ihm Böses getan, und dieses sich niederwerfen vor ihm ist ein Zeichen der Entschuldigung, die er bringen wollte, ja. Er ist auf jeden Fall nicht selbstherrlich dorthin gegangen, nur weil er sich des Segen Gottes gewiss sein konnte, und ist Esau jetzt als böser, arroganter Mensch begegnet und hat gesagt, was willst du eigentlich machen, ich habe hier den Segen Gottes, sondern Jakob ist demütig gewesen, hat sich vor seinem Bruder niedergeworfen, und ja, nun ist die Frage, wie hat Esau darauf reagiert? Und wir können dann weiterlesen, Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihn um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Auch Esaus Herz hatte sich verändert. Ja? Ob Gott das bewirkt hatte, oder also durch das Ringen, das Jakob mit Gott hatte, oder ob Esau vielleicht auch selber später noch versucht hat, Gott näher zu kommen, oder ob er einfach allgemein ein Mensch war, der vergeben hat. Aber auf jeden Fall hat auch Esaus Herz sich verändert, und die beiden umarmten sich und fielen sich um den Hals, und Esau küsste ihn. Und sie weinten darüber, was passiert ist, dass man, muss man sich vorstellen, 20 Jahre im Streit war. Ja. 20 Jahre, und das ist ja auch leider so in vielen Familien oder Beziehungen von Menschen, dass sie jahrelang im Streit miteinander liegen können.
Und am Ende, vielleicht wenn man schon älter wird, merkt man, dass dieser Streit eigentlich gar nicht sinnvoll war. Und jetzt Jakob hatte also Esau, bevor er ihn getroffen hatte, jede Menge Tiere vorangeschickt und hatte ihm Geschenke geschickt in mehreren Abständen. Also bevor Jakob überhaupt Esau begegnet war, hatte er Knechte hingeschickt zu Esau und hat ihm immer wieder Geschenke gegeben. Und wir sehen jetzt hier, dass Esau sagt, und er sagte, was willst du mit diesem ganzen Lager, dem ich begegnet bin? Und Jakob sagte, er sagte, um Gunst zu finden in den Augen meines Herrn. Da sagte Esau, ich habe genug, mein Bruder, es sei dein, was du hast. Hier sehen wir auch, wie sich die Herzen der Menschen verändert haben. Ne? Jakob, der vorher Esau etwas stehlen wollte und der betrügerisch war, hat Esau jetzt diese Geschenke gegeben. Und Esau, der vorher unbedingt Segen und Reichtum haben wollte, der Esau, steht auch geschrieben, dass Esau ist ein Ungöttlicher gewesen, der das Erstgeburtsrecht verachtet hat und so. Bei dem Segen ging es ihm eigentlich weniger darum, um die geistlichen Segnungen, sondern er wollte einfach nur den Reichtum haben, zu dem Zeitpunkt zumindest, als er den Segen nicht empfangen hatte. Und jetzt würde er theoretisch von seinem Bruder noch mehr Reichtum bekommen, aber Esau sagt, nein, ich habe genug Reichtum, ich brauche den nicht. Und wir sehen also, beide quasi haben ihren Charakter hier an der Stelle ganz anders, als wir den noch am Anfang sehen, als sie gegeneinander konkurriert haben um das Erstgeburtsrecht und den Segen Gottes. Ja, nun geht es weiter in Genesis 33, 10 bis 11. Jakob aber sagte, nicht doch, mein Bruder, wenn ich überhaupt Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann nimm mein Geschenk aus meiner Hand, denn ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht, und du hast Gefallen an mir gehabt. Nimm doch mein Geschenk, das dir überbracht worden ist, denn Gott hat es mir aus Gnaden geschenkt und ich habe alles. Und als er ihn drang, da nahm er es. Hier sehen wir es nochmal, und das ist eine interessante Anspielung, ne? Wir haben ja vorhin gesehen, Panim ist das Gesicht, und hier jetzt sagt Jakob, ich habe dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht. Also, was er 100% genau gemeint ist, weiß ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall nochmal diese Verbindung zu dem Punkt, wo Jakob gesagt hat, dass er das Angesicht Gottes gesehen hat im Phanuel. Und Esau nimmt dann die Geschenke am Ende doch an, dass Jakob ihn dazu drängt. Aber man sieht also, niemand hat auf sein Recht bestanden oder niemand wollte den anderen etwas vorenthalten. Und wenn wir uns jetzt zum Ende das nochmal anschauen, was wir hier in diesem Lebensabschnitt von Jakob gesehen haben, ist, das Ganze hat damit angefangen, dass Jakob seinen Vater belogen hat und dass er durch Betrug den Segen bekommen hat. Dass Esau ihn gehasst hat und dass Esau seinen Bruder Jakob töten wollte und dass Jakob vor seinem Bruder fliehen musste. Dann war Jakob bei Laban und vor allem dieses entscheidende Ereignis bei Phanuel hat etwas verändert. Dort sieht Jakob Gott von Angesicht zu Angesicht und ringt mit Gott darum, dass er ihn segnet. Und nach diesem Ereignis, nachdem Jakob dann mit Gott gerungen hatte und den Segen empfangen hatte, begegnet er Esau wieder und plötzlich ist es so, dass Jakob seinem Bruder Geschenke gibt und Esau ihn herzlich begrüßt und möchte die Geschenke zunächst gar nicht erst annehmen, weil er meint, dass er selbst bereits genug besitzt hat. So hat Gott die Herzen beider Brüder verändert. Und das erinnert ein bisschen an die Stelle aus Hesekiel 36, 26, wo der Herr sagt, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Also Gott kann die Herzen der Menschen verändern. Wir können hier zwei Dinge sehen. Im ersten kann Gott unser eigenes Herz erstmal verändern. Nicht? So wie Jakob zum Herrn gekommen ist und mit ihm gerungen hat und gesagt hat, ich werde nicht gehen, bis ich den Segen habe. Nicht gehen, bis ich dein gesegnetes Kind bin, bis ich geheiligt bin. So können auch wir zum Herrn kommen. Und auch wir können entweder, wenn wir noch nicht gerettet sind, um die Rettung beten, oder wir können auch darum ringen, dass der Herr uns segnet, dass er uns begleitet jeden Tag. Aber zum anderen, denke ich, kann man auch sehen, dass man durch Gebet auch einen gewissen Einfluss auf die Herzen anderer hat oder zumindest wie Gott mit anderen Menschen handelt. Wir haben bei Laban gehört am Anfang, nicht, dass dadurch, dass Jakob also vom Herrn gesegnet war, hat also Gott Laban gesagt, dass er nichts Böses zu Jakob sprechen soll. Oder auch bei Esau hat Gott auch irgendwie im Herzen gewirkt, sodass Esau ihn freundlich begrüßt hat, dass er ihn umarmt hat. Und dass sie beide sogar darum geweint haben, wie schlimm das eigentlich war, dass man diesen sinnlosen Streit hatte. Und wenn wir in einer solchen Lage sind vielleicht,
wo wir unser Leben ändern möchten, wo wir vielleicht auch nicht glücklich sind mit dem, wie wir uns fühlen, also wie wir uns ja darbieten, fühlen wir uns vielleicht wie Jakob, nicht unbedingt als Betrüger, aber als ein anderes schlechtes Wort, was man ja vorne ansetzen könnte. Vielleicht sind wir Lästerer, vielleicht sind wir Lügner, vielleicht tun wir andere böse Dinge. Wir können zum Herrn kommen und zum Herrn beten und ihm beten, dass er uns segnet. Und im Ringen mit Gott werden wir Veränderungen erfahren und von Gott einen anderen Namen kriegen, also einen anderen Charaktereigenschaft kriegen. Wenn wir vielleicht Betrüger waren, sind wir danach Menschen wie Jakob, die andere Menschen etwas schenken. Derjenige, der sich unrechtmäßig was genommen hat, ist derjenige, der gerne von seinen abgegeben hat. Und derjenige, der töten wollte wie Esau, ist vielleicht am Ende derjenige, der vergebend ist und der ja mehr darauf achtet, dass er ein gutes Verhältnis zu seinem Nächsten hat, als dass er Reichtum oder Erfolg im Leben hat. Gott kann unsere Herzen ändern und das wollen wir bedenken und wollen den Herrn danken dafür, dass er uns gesegnet hat, dass wir jederzeit zu ihm kommen können und wir jederzeit eine Namensänderung in unserem Charakter erfahren können. Amen.